Wir kommen jetzt zum ersten Musiker, den ich Ihnen vorstellen möchte, nämlich Robert Johnson. Er war mehr als jeder andere Bluesman des 20. Jahrhunderts, des frühen 20. Jahrhunderts, ein Sinnbild für diesen dämonischen Genius. Er stammte aus unsteten Familienverhältnissen. Er hatte, bis er 7 Jahre alt war, 3 verschiedene Stiefväter, die ihn wohl auch misshandelt haben. Er wuchs teilweise ohne seine Mutter auf. Er hat tragische Dinge erlebt, wie dass er sehr früh geheiratet hat und seine 16-jährige Ehefrau verloren hat. Sie ist gestorben und die Familie seiner Ehefrau hat ihm dann auch vorgeworfen, er sei schuld am Tod seiner Frau, weil er teuflische Musik spielen würde, weil er teuflischen Blues spielen würde. Und darum hätte diese Katastrophe sie alle ereilt. Aber er ist auch einer, der von schon früh wohl gesagt hat, zu seiner damaligen Nachbarin, da gibt es dieses Zitat, das überliefert ist, ich will nicht arbeiten, ich versuche zu lernen, wie ich ein Leben führen kann, ohne Baumwolle zu pflücken. Wir sehen hier also auch die Geschichte diskriminierten afroamerikanischen Sklaven, der sich deutlich gegen die Gesellschaft wendet und bewusst außerhalb stehen möchte. Robert Johnson hat schon sehr früh Gitarre spielen gelernt, aber allerdings relativ schlecht. Also es muss kein Vergnügen gewesen sein, für sein Umfeld ihm zuzuhören, bis er eines Tages verschwand. Er muss wohl für eine gewisse Zeit von der Bildfläche verschwunden sein. Ob das jetzt 6 Monate waren oder 2 Jahre, das ist nicht klar. Da gibt es unterschiedliche Geschichten. Aber er kommt um 1930 wieder zurück und spielt meisterhaft Gitarre. Weggefährten haben dann erzählt, dass Johnson seine Seele dem Teufel verkauft hätte, im Tausch für geniales Gitarrenspiel. Viele von Robert Johnsons Bekannten haben diese Geschichte geglaubt und er muss es ja wohl auch selber verbreitet haben. Ne? Also wie gesagt, das ist ein Marketingzugmittel auch und das hat auch gewirkt. Aber er konnte eben auch auf einmal wie ein junger Gott Gitarre spielen. Er hatte seinem Freund Sun House erzählt, er habe am Kreuzweg einen schwarzen Mann, den Teufel, getroffen und der habe seine Gitarre gestimmt. Als seine Virtuosität und Genialität dann zu vollen Blüte gekommen ist, hat er sich auch in so Spelunken im Mississippi-Delta einen Namen gemacht und, was wunderbar ist für uns heute, es fanden 2 Aufnahmesessions dann statt. Also er konnte Platten aufnehmen, eine in Dallas und eine in San Antonio. Und nur darum haben wir überhaupt Aufnahmen von Robert Johnson. 14 Monate später ist Robert Johnson dann gestorben, relativ jung. Wir wissen nicht woran, entweder an der Syphilis oder aufgrund rassischer Vorurteile oder eben aufgrund seiner unsteten Lebensweise. Er war der klassische Bluesman, der nie sesshaft wurde, der ein exzessives Leben geführt hat. Zu seiner Rezeption aber muss man sagen, natürlich verstärkt dieser frühe Tod das Mysterium. Und er ist auch mit der magischen Lebenszahl 27 verstorben, wie Janis Joplin, wie Jim Morrison, wie leider Gottes auch Amy Winehouse. Aber die Künstler und Musikwissenschaftler, die sich mit ihm befasst haben, sind alle von seiner Genialität, die auf diesen Plattenaufnahmen herauskommt, begeistert. Zum Beispiel Eric Clapton, den Sie wahrscheinlich kennen, hat sich mit Robert Johnson befasst und sagt, als ich Robert Johnson zum ersten Mal hörte, war es ein Schock, dass es so etwas Mächtiges geben konnte. Und Keith Richards von den Rolling Stones erzählt, dass er, als er zum ersten Mal Johnsons Musik hörte, überzeugt war, es würden 2 Gitarren spielen und dann erkennen musste, dass es tatsächlich nur Robert Johnson alleine war, der spielte. Die Texte, auf die ich dann nachher auf das eine Lied noch mehr eingehen werde, sind voller Bilder und Metaphern. Es sind also jetzt nicht irgendwie lange Texte, auch nicht unglaublich eloquent, was er da ausführt, also dass er da sehr viele Schritte beschreiben würde, sondern es sind sehr assoziationsfördernde Begriffe. Thematisch bezieht sich das alles aber immer auf Einsamkeit, Sehnsucht und Beklemmung. Also ganz starke melancholische Gefühle, sehr intensiv. Und das wird unterstrichen von der starken, drängenden, intensiven Stimme und natürlich die virtuose Meisterschaft der Gitarre. Der Musikwissenschaftler James Benninghoff hat Johnsons Charisma zusammengefasst, dass gerade diese Einheit, diese dicht zusammengefasste Kombination von Text, Gesang und Gitarre enger gefasst wird, als die Einzelteile selbst in ihrer Gestalt sind. Wir sehen jetzt in diesem Teufelspakt, wie Robert Johnson ihn von sich verbreitet hat, keinen direkten Anklang auf den deutschen Faust aus Knittlingen, schon gar nicht, aber auch nicht auf den goethischen Faust. Ich denke jetzt nicht, dass Robert Johnson Goethes Faust gelesen hat. Aber was ich faszinierend finde, was ich auch erst seit diesem Vorbereitung auf diesen Vortrag eigentlich herausgefunden habe, ist, dass es auch aus einem völlig anderen, nicht christianisierten Kontext eine eigene Denkart gibt von einem Teufelspakt, und zwar aus afrikanischen Voodoo-basierten Religionen. Hier gibt's ein Ritual, das in diesen Religionen überliefert wird, nämlich, dass man Zauber oder Magie auslesen könne, indem man an einer Kreuzung Erde aufnehmen würde bei gleichzeitigem Singen, um dadurch to open the gate, also das Tor zu öffnen zwischen physischer und spiritueller Grenzbereiche des menschlichen, der menschlichen Existenz. Und dafür gibt sich der Bittende wiederum den Göttern hin. Und so kann auch Robert Johnsons Legende sich herleiten aus einer afrikanischen Glaubens- und Legendentradition, dass er nämlich an einem Kreuzweg das Tor zu musikalischer Kraft und Inspiration über den Voodoo-Geist Legba öffnen ließ. Ich finde es unglaublich interessant, dass dieselbe Thematik, nämlich die Verführbarkeit des Menschen und die Möglichkeit, dass er seine Seele dem Teufel verkauft, in einem völlig anderen kulturellen, wie gesagt, nicht christianisierten Kontext entsteht. Denn gerade die deutsche Faustlegende ist ja gerade mit aus dem Kontext auch der Reformation mit entstanden, ja, wo man versucht hat, wir brauchen ein Mittel, um diese Attraktivität dieses Teufelsbündlers mal endlich hier zu dämpfen. Ja. Aber hier offensichtlich aus einem völlig anderen kulturellen Kreis entsteht die ähnliche Idee, wie der Mensch einen Pakt mit dem Bösen eingeht, um seine Sinne oder seine Wünsche zu befriedigen. Jetzt ist es natürlich auch ein Bezug, dieser Kreuzweg zum Höllenzwang, der faustische Höllenzwang. Es gibt einen faustischen dreifachen Höllenzwang mit Faust, Magus, Kundlingensis. Hier wird sogar mit Knittlingen Werbung gemacht, das muss man sich auch klar machen. Und es gibt einen Höllenzwang aus dem 17. Jahrhundert, und dieser Faustkopf dieses Höllenzwangs ist das heutige Stadtwappen übrigens von der Stadt Knittlingen. Der Höllenzwang war aber auch klassischerweise ja so, das konnte man kaufen, diese Sprüche, in der Hoffnung, dass wenn man diesen Spruch aufsagt, um Mitternacht an einem Kreuzweg, dass man den Teufel auf die Erde zwingen könne, der einem dann zu Willen sei. Und vor allem einem sagt, wo ein Schatz vergraben ist. Da haben dann natürlich sehr viele Leichtgläubige immer rumgegraben, das hat zu nichts geführt. Goethe selbst hat sogar einen Höllenzwang mal gekauft und hinterher gesagt, er hätte noch nie was Übleres gekauft und was Dümmeres gemacht in seinem ganzen Leben. Jetzt kommen wir aber zu dem Song selbst, in dem Robert Johnson dieses Treffen an der Kreuzung am Kreuzweg schildert. Und so heißt dieses Lied auch Crossroads, später auch Crossroad Blues genannt. Es wurde unzählige Male gecovert. Am berühmtesten wohl ist die Version von der Band Cream und damit gesungen und gespielt auf der Gitarre von Eric Clapton. Aber jetzt hören Sie Alexander O. Miller und anschließend Tobias Krause mit Robert Johnsons Crossroads am Kreuzweg.
Fangen wir mit dem Text an. Ich ging zu der Kreuzweg, fiel auf die Knie. Ich ging zu der Kreuzweg, fiel auf die Knie. Bat den Herrn da oben, hab Erbarmen, bitte, rette mich. Stehe an der Kreuzweg, versuche mitgenommen zu werden. Oh je! Yeah. Suchte jemand zum Mitfahren. Keiner schien mich zu kennen. Alle zogen an mir vorbei. Stehe am Kreuzweg, Babe. Die Morgensonne geht unter. Stehe am Kreuzweg, Babe. Die Morgensonne geht unter. Ich glaube bei meiner Seele, jetzt sinke ich hinab. Du kannst wegrennen, du kannst wegrennen, sagt meinem Freund Willy Brown. Du kannst wegrennen, du kannst wegrennen, sagt meinem Freund Willy Brown. Dass ich heute Morgen den Blues am Scheideweg bekommen habe, her sinke ich nieder. Und ich ging zum Kreuzweg, Mama, sah nach Ost und West. Ich ging zum Kreuzweg, Babe. Sah nach Ost und West. Herr, ich hatte kein süßes Mädchen. Oh ja, in meiner Not.
I went down to the crossroads, fell down on my knee. I went down to the crossroads, fell down on my knee. Asked the Lord above for mercy, save poor Bob if you please. I went to the crossroads, try to flag a right. Down to the crossroads, try to flag a right. Did nobody seem to know me, babe? Everybody passed me by. Standing at the crossroads, babe, rising sun going down. Standing at the crossroads, babe, rising sun going down. I believe to my soul now, poor Bob sinking down. My friend Willie Brown. You can run, tell my friend Willie Brown. Got the crossroad blues this morning, Lord, believe I'm sinking down. I went to the crossroad, mama, I looked east and west. I went to the crossroad, babe, I looked east and west. Lord, I didn't have no sweet woman, well, babe, in my distress.
Ja, der Text, den Sie gehört haben, besteht aus vielen Wiederholungen und auch klagenden Rufen, so wie ihn Alexander Miller rezitiert hat. Vom Inhaltlichen haben Sie hier natürlich auch ein ganz klares, plastisches Setting, wenn man so will. Der Sänger, das heißt das lyrische Ich besser gesagt, geht zu einer Kreuzung und bittet dort gerade nicht um Teufelshilfe, sondern um Vergebung von Gott. Als er dort ankommt, fällt er auf die Knie und fleht um Errettung. Dann versucht er zu trampen, das heißt mitgenommen zu werden, aber alle fahren an ihm vorbei. Die Dunkelheit bricht herein und er ist allein, voller Angst, in den Abgrund gerissen zu werden. Hier wird also gerade nicht explizit der Teufelsbund beschrieben, sondern es scheint fast so, dass das Ich, dieses lyrische Ich in dem Lied davor Angst hat, dem Teufel ausgeliefert zu sein und auch der Versuchung, sich für musikalische Genialität dem Teufel zu verkaufen. Möglich ist natürlich auch die Interpretation, dass es hier um die Anrufen geht, das Tor zu öffnen. Grundsätzlich zeigen alle Texte von Robert Johnson den Ausdruck einer bedrängten, zerrissenen Seele. Und das ist auch ein faustischer Charakter. Faust ist zerrissen, ja. Nicht nur die zwei Seelen, der hat nicht nur zwei. Also das ist unglaublich, wie er zerrissen ist, auch am Anfang. Und er beschreibt sich ja selbst als der ewig Unbehauste und der Zerrissene. Es gibt natürlich auch Interpretationen dieses Liedes, die den Text vor allem auf die Biografie von Robert Johnson beziehen wollen, also auf den Verlust, die Verlusterfahrung des, der Eltern, der Ehefrau. Aber ich bin grundsätzlich kein Fan, muss ich sagen, einer biografischen Interpretation von Literatur oder von Kunst allgemein. Ich finde, da wird man der Kunst nicht gerecht, wenn man sie festzimmert und festnagelt auf eine historische Situation des, des Künstlers. Das ist nicht die Kunst, die wir hier dann beurteilen. Was hier auf alle Fälle thematisiert wird, ist aber auch der Ausdruck eines Schuldbewusstseins, eventuell über einen schon vorher geschlossenen Pakt, wofür dann wiederum am Kreuzweg auch um Gnade und Vergebung von Gott gebeten wird. Das Lyrische ist, ist aber offensichtlich Robert Johnson selbst, denn er sagt von sich, er wäre der arme Bob. Und er spricht über seinen Freund, den es wirklich gegeben hat, nämlich den Musiker Willie Brown, dem er ausrichten lässt, dass er den Blues am Kreuzweg erhalten habe. Und diese Schuld, die ihn bedrückt, die zeigt sich auch in der Thematisierung seiner Einsamkeit. Und hier sehen wir den klassischen Bluesman, dessen Preis für seine Freiheit und für sein unstetes Leben eben auch die musikalische Kreativität ist, die gerade aus dieser Außenseiter, dieser Outsider-Erfahrung erwächst. Also dieses Abgeschnittensein der Gesellschaft, von der Gesellschaft, wird gesucht, gleichzeitig wird es beklagt. Es ist die Quelle eigentlich, die Inspiration. Ich gehöre nirgends dazu. Ich bin immer draußen. Niemand nimmt ihn mit. Das ist auch dieses plastische Bild, der steht da, will mitgenommen werden und alle fahren vorbei. Alle, die sind sich so einig, er bleibt stehen. Die Morgensonne geht unter und parallel mit ihr erlöscht dann am Abend auch das Licht. Der arme Bob sinkt nieder, er geht unter. Und natürlich kommt ja auch noch die sexuelle Komponente mit hinein. Es gibt keine Frau an seiner Seite. Das ist auch ein ganz häufiges Motiv bei ihm. Das Bild, diese plastische Szene, die haben wir aber vor Augen, denke ich. Also Sie wahrscheinlich auch, hoffe ich zumindest. Die staubige Landstraßenkreuzung, die Dunkelheit, die hereinbricht, der einsame Bittsteller. Und hier wird das Alltägliche zum Vergehenden. Aber gleichzeitig ist auch jedes Ende ein Anfang. Denn aus Streitigkeiten, aus Konkurrenzen, aus Verlassenenwerden und aus dem Verlassen führt dennoch immer wieder eine Straße ins Nirgendwo. Die Straße ist da, die kann auch eine Chance sein. Und um das alles auszudrücken, benutzt Robert Johnson umgangssprachliche Phrasen. Also das ist jetzt nicht irgendwie höchste literarische Kunst, aber gerade in seiner Umgangssprachlichkeit bringt er die Dinge auf den Punkt. Und er hat hier häufige wiederkehrende Worte, die er synonym ausweitet. Er benutzt häufig Begrifflichkeiten der Bewegung. To walk, ramble, ride, travel, leave, move, go. Das heißt, diese Losungsworte für das Weggehen und für das scheinbare Heimkommen, das aber nie stattfindet, sind immer präsent, genauso wie die Mittel der Fortbewegung. Train, car, bus und so weiter. Was aber die einzige Konstante ist, die immer feststehend da ist, ist natürlich das Instrument, die Gitarre, die mehr ist als jetzt ein reines Arbeitsgerät. Das heißt, hier ist eine ganz starke Spannung zwischen dem Singenden und seinem Instrument. Dabei imitiert auch die Stimme häufig die Melodie. Das heißt, es geht auch teilweise ineinander über. Und gerade bei Crossroad ist auch hier eine starke Verwobenheit von Text, Stimme und Gitarre eindrücklich.